Ich habe jetzt mehrere Transaktionen gesehen, wofür an sich gute Büros, jetzt vielleicht nicht unbedingt in den Top 7 Städten, mit einem guten Vermietungsstand und Restlaufzeiten, die irgendwo im Schnitt bei 6 Jahren liegen, da wird dann 6- bis 7-fach gezahlt. Und das ist unheard of. Sowas haben wir lange nicht mehr gesehen, weil es im Grunde, also was heißt denn das übersetzt? Der Wert ist der aktuelle Mietvertrag. Und ob das Objekt danach überhaupt noch einen Wert hat, das ist ein großes Fragezeichen. Diese Gewerbeimmobilienkrise in den Köpfen, sind die Amerikaner, da haben die sich schon hinter sich gebracht. Weil die sind hingegangen, haben abgeschrieben und haben gesagt, so, das ist jetzt das neue Marktniveau, the show must go on. Ja? Und jetzt müssen wir einfach auf dem neuen Marktniveau einkaufen, verkaufen, so wie wir es vorher gemacht haben. Ist da viel Geld verloren worden? Absolut. Aber ich glaube, der große Unterschied ist, man kann die USA nehmen, man kann auch nach London blicken, man kann auch in La Défense, die Bürostadt in Paris, blicken. Die anderen Märkte gucken nach vorne. Und wir in Deutschland gucken ganz gerne auch mal nach hinten.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Möglicherweise ist fast jeder Kredit gegebenenfalls notleidend, wenn damit Büroimmobilien in den vergangenen 4 Jahren erworben worden sind. Jan Dütten ist trotzdem optimistisch für das Jahr 2025. Allerdings, diese positive Sicht kommt erst am Ende des Podcastes mit dem Managing Director von Acida Advisors. Vorher sprechen wir über die Verdopplung der NPL-Quote zum Vorjahr. Jan Dütten hält es zudem mit einer CBRI-Studie, wonach die Finanzierungslücke im Bewerbeimmobilienbereich bei 70 Milliarden Euro liegt. Auch deshalb ist er überzeugt, dass es in den kommenden Jahren große Portfolios geben wird, die Banken abstoßen. Es geht um die Höhe der Abwertung, ein Fakt, bei dem das Prinzip Hoffnung nicht funktioniert. Jan Dütten schaut auf den amerikanischen Markt, in dem Büroimmobilien sich ebenfalls in der Krise befinden. Viel Geld ging dort verloren. Im Gegensatz zum deutschen Markt schaut man in den USA aber nach vorn und nicht nach hinten. Da ziehe sich die Krise dann nicht so wie Kaugummi. Ansonsten geht es um Renditen, den richtigen Einstieg für Investoren, der übrigens jetzt sei, vergangene Euphorie und den Herdentrieb innerhalb der Branche und um das gemeinsame Ringen um Projekte und Geld. Eine klare Analyse bis zum Ende hören lohnt sich. Kurz vorher nochmal für den Newsletter anmelden mit vielen Themen für die Immobilienbranche auf immocom.com. Und nun Mikro an für Jan Dütten von Acida. Immobilieros Podcast hoch über Frankfurt am Main. Mir gegenüber sitzt Jan Dütten. Hallo und guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Wagner.
So, Sie sind Managing Partner Acida Advisors?
Korrekt.
Sehr gut. Und ich gucke hier auf ein leerstehendes Bürohochhaus. Und das umfasst auch so ein bisschen unser Thema, nämlich gewerbliche Immobilien in der Krise.
Da haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen, ne?
So, ich fand dazu in Vorbereitung aus dem letzten Jahr zugegebenermaßen eine Studie von PwC, die so ähnlich überschrieben war, gewerbliche Immobilienkredite in der Krise, steht Deutschland vor einer Non-Performing-Loan-Welle. So, ich frage Sie jetzt, also erstmal auf alle Asset-Klassen, nicht nur Office, große Welle, kleine Brandung, nur ein Schwanken?
Also, ich will nicht ganz sagen Tsunami, aber ich glaube, da kommen deutliche Herausforderungen auf uns zu. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man dieses Thema NPL-Welle einmal definiert. Mit NPL-Welle erinnern sich alle so an die Jahre 2005, 2006, wo Hypothekenbanken ganz große Portfolien an notleidenden Krediten veräußert haben. Oder auch nach der Finanzkrise, wo dasselbe passiert ist, dann einfach mit anderen Banken. Es waren aber immer dieselben Käufer. Ja, wir hatten ausländische Private Equity Fonds, die sich auf die Fahne geschrieben hatten, es besser zu machen als die Banken, die die Kredite hatten und damit entsprechende Gewinne zu erzielen. Wird es viele NPLs geben? Ja. Wird es diese Welle an Verkäufen geben, dieser großen Portfolien? Da bin ich noch eher zurückhaltend. Also wir sehen es definitiv nicht im Projektentwicklungsbereich, einfach weil es viel zu komplex ist. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es insbesondere im Bürobereich da in den nächsten Jahren schon größere Portfolien geben wird, die die Banken abstoßen werden.
Okay. Haben Sie denn so konkrete Zahlen zu dieser Komplexität?
Also ich glaube, Da gibt es ganz große Zahlen und es gibt ganz kleine. Was man festhalten kann, ist, dass die NPL-Quote, wie sie ausgewiesen wird, steigt. Wir sind da mittlerweile bei 5,4% angekommen. Das ist fast eine Verdoppelung, wenn man sich den Vorjahreswert anschaut. Aber da sind wir im internationalen Vergleich, und da reicht auch schon der europäische Vergleich, sind wir eigentlich noch relativ niedrig. Und wir sind auch noch ganz weit davon entfernt, was NPL-Quoten so in den vorangegangenen Krisen sind. Also die Zahl ist eher klein, die macht einem da auch keine Angst. Aber wenn man anders herangeht, kann man auch formulieren, dass wir aus einer Phase kommen, wo für Immobilien sehr, sehr hohe Preise gezahlt worden sind. Und da könnte man ganz überspitzt sagen, also möglicherweise ist fast jeder Kredit gegebenenfalls notleidend, wenn damit Büroimmobilien in den vergangenen 4 Jahren erworben worden sind. Einfach nur, weil das Preisniveau entsprechend hoch ist und weit runtergekommen ist.
Mhm. Was mich interessieren würde, Sie haben es ja jetzt auch gerade so ein bisschen Europa, die Spannung aufgemacht. Gesamtwirtschaftlich sieht es ja jetzt nicht ganz so gut aus, geopolitisch mit sehr, sehr vielen Unsicherheiten. Welche Bedeutung messen Sie den Punkten zu?
Also ich glaube, die Geopolitik hat auf den deutschen Immobilienmarkt weniger Effekte. Da zeigt sich dann doch eigentlich immer wieder, dass je unsicherer es in der ganzen Welt ist, Deutschland als so eine Art Safe Haven gesehen wird. Und das betrifft die normale Wirtschaft, aber im Grunde auch den Immobilienmarkt. Was die aktuelle Wirtschaftsschwäche betrifft, da muss ich Ihnen leider völlig recht geben, das wird Effekte haben. Und das ist auch, glaube ich, das Problem für den Büroimmobilienmarkt. Der leidet wirklich, also unter jedem Effekt, den man sich vorstellen konnte. Die Zinsen sind hochgegangen, damit sind die Werte gesunken. Corona kam und hat Homeoffice etabliert. Auf einmal gibt es gar keine richtige Nachfrage mehr nach Büroflächen oder nur noch nach ganz bestimmten hochqualitativen Büroflächen. Wir haben als weiteren Effekt haben wir nicht nur Investoren, die auf ESG-Kriterien achten wollen und sich deswegen vor allem auf neue Objekte fokussieren, sondern mittlerweile sind es auch die Mieter und auch die Banken. Also sprich, jeder, der mit einer Immobilie zu tun hat, der drin ist, der das kauft, der das finanziert, hat sich diese ESG-Kriterien auf den Leib geschrieben. Und damit ist das für den Rest, und wenn wir sprechen von dem Rest, meinen wir eigentlich 90% der Büroimmobilien, sind das natürlich desaströse Effekte. Und wenn jetzt auch noch ein Wirtschaftsabschwung hinzukommt, dann ist das, kann man sagen, verbessert es die Lage nicht, ist aber fast nur eigentlich ein Tropfen auf einen heißen Stein, weil das ist, da sind schon so viele negative Effekte zusammengekommen. Da macht jetzt der wirtschaftliche Abschwung, verstärkt es vielleicht noch, aber wird nicht der einzige ausschlaggebende Faktor sein.
Also es wird jetzt nicht super viel schlechter, sondern es ist schon auf einem sehr unteren,
genau,
Level angekommen. Okay. Bevor wir näher reingehen, erzählen Sie uns doch erstmal ein bisschen was zu Asida. Gibt es seit wann? Was sollten wir über das Unternehmen wissen?
Also wir sind ein sehr junges Unternehmen und sind eigentlich auch erst so richtig aktiv seit Mitte 2023. Das hat einen ganz einfachen Grund. Davor gab es eigentlich keine Krise in Deutschland, und da, wenn es keine Krise gibt, gibt es auch keinen Bedarf für einen Krisenmanager. Was machen wir? Wir beraten momentan vornehmlich Banken und andere finanzierende Player, die Kredite in der Vergangenheit ausgegeben haben und im Grunde jetzt schon feststellen, oh, das wird schwierig, dass das Geld von alleine wieder zurückkommt oder alleine zurückgezahlt wird. Und da unterstützen wir sie bei ihrer Positionierung und bei den Verhandlungen mit den Darlehensnehmern.
Okay. In aller Kürze, sehr schön. Und jetzt erzählen Sie uns noch ein bisschen was über Ihre Karriere. Sie sind ja auch schon sehr lange in der Immobilienbranche.
Ja, mein Gott. Also da fällt einem immer wieder auf, wie alt man eigentlich ist, ne? Also jetzt seit 20 Jahren bald in der Branche. Und ich selber habe den Großteil meiner Karriere bei einem besagten Private Equity Fonds verbracht, der auch schon 2004, 2005 sehr aktiv im Erwerb dieser Non-Performing Loan Darlehen war. Und ja, wie soll ich sagen? Also wenn es eine Sache gibt, mit der ich mich auskenne, dann alles, was schwierig ist und schwierig werden könnte.
Sehr gut. Dann weil es eben nicht ihre erste Krise ist, stellt sich bei mir sofort die Frage, wir haben ja jetzt eine sehr, sehr lange Hochphase gehabt. Es ging immer weiter, die Rekorde waren immer größer und jedes Jahr freuten sich alle über wieder neue hohe Zahlen. Ist die Branche da so ein bisschen blauäugig in diese Krise reingerutscht? Weil jede Hochphase ist ja auch mal irgendwann zu Ende. Es gab so leise Stimmen, die immer gewarnt haben und gesagt haben, Vorsicht. Aber es wurden ja auch noch bis zum Ende sehr teure Grundstücke, Projektentwicklungen angekauft.
Ach, blauäugig. Ich glaube, da war so ein gewisser Herdentrieb. Und was man auch festhalten muss, die Geschwindigkeit und die Drastigkeit, mit der Markt dann in den Abschwung gegangen ist. Und machen wir es einfach an den Zinssteigerungen fest. Dass irgendwann die Zinsen wieder steigen müssen, das war allen klar. Dass die um fast 4% innerhalb eines Jahres steigen, ist, glaube ich, ein Szenario, das keiner vor Augen hatte. Und das hat eigentlich zu dieser, ich sag mal, zu dem Beginn der Abwärtsspirale eigentlich geführt. Hätten wir eine Situation gehabt, wo diese 4% Zinssteigerung sich über 4-5 Jahre erstreckt hätten, weiß ich gar nicht, ob wir eine Krise gesehen hätten. Also die Preise wären runtergekommen, aber nach und nach sehr sacht. Und ich glaube, hätten im Grunde allen Marktteilnehmern auch die Möglichkeit gegeben, sich da nach und nach anzupassen. Ja? Aber dadurch, dass quasi über Nacht die Zinsen von 0 auf 4 gegangen sind und gefühlt über Nacht Immobilienwerte um 30% nach unten, sind natürlich viele kalt erwischt worden.
Mhm. Jetzt haben wir ja auch verschiedene Insolvenzen gesehen und dahinter liegen ja immer Finanzierungsstrukturen von Projektentwicklungen zum Beispiel. Also Revitalis, Hamburger Projektentwickler, 13 Projekte, ein jedes mit einer anderen Finanzierungsstruktur. Da ist es jetzt gut gegangen, Insolvenz in Eigenverwaltung. Wie schätzen Sie denn aber die Finanzierungsstrukturen ein, die so in den letzten Jahren herrschten und wie ist es denn jetzt? Also es scheint ja wieder sehr komplexes Gebilde gewesen zu sein und jeder konnte alles finanzieren und jetzt wird's schwierig.
Jetzt ist es in der Tat sehr herausfordernd, wenn man eine Bankenfinanzierung sucht. Ich würde gern weiter in die Vergangenheit zurückgehen. Also wenn wir uns die Jahre 2007, 2008 vor der letzten Finanzkrise anschauen, da war es gang und gäbe, dass die Banken 90% und mehr des Kaufpreises finanziert haben. Es ist die Regulierungsphase, die danach eingetreten ist, die quasi den Banken gesagt hat, passt mal auf, ihr, das funktioniert so nicht mehr going forward. Ihr müsst euch jetzt mit LTVs von 65% quasi zufrieden geben. Insbesondere im Projektentwicklungsbereich. Projektentwickler steckt natürlich eigenes Geld rein, aber versucht, ich sag mal, möglichst viel von anderen Parteien zu bekommen. Das hat eigentlich zum Aufschwung der Mezzaninfonds geführt. Die haben eigentlich dann diese Lücke zwischen 65% und 90% haben die entsprechend aufgefüllt. Und wenn wir uns jetzt den Markt anschauen, ist Eigenkapital da? Ja, aber Eigenkapital ist ja immer das teuerste. So. Und auf der Fremdkapitalseite sehen wir doch sehr viel Zurückhaltung bei Banken. Also sozusagen der Grundstock ist schon schwierig. Und noch viel schwieriger ist es dann danach. Ja. Und womit hat das einfach zu tun? Dass wir momentan keine wirkliche Beständigkeit im Markt haben. Niemand kann sich an etwas orientieren. Gerade im Projektentwicklungsbereich sind die Baukosten gestiegen. Die kann man jetzt vielleicht noch erfassen. Aber allen fehlt das Gefühl, für was kann ich es denn eigentlich am Ende verkaufen? Ja, sind das möglicherweise die Preise, die wir 2021 gesehen haben? Oder muss ich zurückgehen ins Jahr 2019? Oder muss ich gar noch weiter zurückgehen in Zeiten, wo die Zinsen entsprechend so hoch waren? Weil das so schwierig einzuschätzen ist, tun sich natürlich zum einen die Projektentwickler schwer, aber dann genauso auch die Banken und auch andere Finanzierer. Also wir haben einen großen Aufschwung gesehen, was Private Debt Fonds betrifft, die eigentlich diese Finanzierungslücke schließen, sowohl im Mezzanin-Bereich, aber auch das, was wir den Whole Loan Bereich nennen, also sprich, wo auch der eigentliche Senior-Kredit mit angeboten wird.
Mhm. Wenn ich Ihnen jetzt so zuhöre, 2024 hat man ja dann immer schon gesagt, also die Sicherheit ist zurückgekehrt, wir wissen, was kostet. Bei Ihnen höre ich jetzt schon immer noch eine Unsicherheit heraus.
Also ich glaube, wir haben die Phase hoher Volatilität haben wir verlassen. Ja, mit Volatilität meine ich, keiner wusste wirklich, was der Preis ist. Ja, so. Vielleicht waren es 5.000 Euro auf dem Quadratmeter für eine Wohnung, vielleicht waren es auch 8.000 Euro. Es waren definitiv nicht mehr 12.000. Aber wo es sich jetzt hinbewegt hatte, da fehlte allen das Gefühl. Ich glaube, da sehen wir insbesondere im Wohnbereich eine Stabilisierung und das, was jetzt der neue Marktpreis ist. Ich halte den immer noch für wahrscheinlich niedriger als da, wo er in einem eingeschwungenen Zustand wäre, weil wir einfach noch nicht einen voll funktionierenden Markt wieder erreicht haben. Ja, es fehlen ein paar Player, es fehlen die Banken, da ist noch viel Sand im Getriebe, das muss man abwarten. So, wo wir uns allerdings im Bürobereich bewegen, das ist teilweise noch offen. Also da sehe ich Transaktionen mit einer Bandbreite an Preisen, die unglaublich ist. Und das kann man auch gar nicht irgendwie an dem Objekt jeweils festhalten, sondern es hat oft eigentlich nur damit zu tun, wie hoch ist denn eigentlich der Druck, dass das Objekt veräußert werden muss. Und die jetzt wirklich veräußert werden müssen, da sprechen wir teilweise von deutlich mehr als 30% Abschlag zu den Hochzeiten in 2022 im Gewerbebereich. Und ich glaube, dass all die nicht verkaufen müssen, die verkaufen auch einfach nicht. Die probieren es vielleicht mal aus und bringen ein Objekt auf den Markt und dann hören sie, was geboten wird und dann nehmen sie das Objekt wieder vom Markt, weil der Druck einfach noch nicht da ist.
Aber 30% ist ja jetzt schon eine Riesensumme.
Ja, absolut. Aber also nehmen wir mal Extrembeispiele. Wir sprechen von Büros, wir sprechen von diesen ESG-Effekten. Ich habe jetzt mehrere Transaktionen gesehen, wofür an sich gute Büros, jetzt vielleicht nicht unbedingt in den Top 7 Städten, mit einem guten Vermietungsstand und Restlaufzeiten, die irgendwo im Schnitt bei 6 Jahren liegen, da wird dann 6- bis 7-fach gezahlt. Und das ist unheard of. Sowas haben wir lange nicht mehr gesehen, weil es im Grunde, also was heißt denn das übersetzt? Der Wert ist der aktuelle Mietvertrag. Und ob das Objekt danach überhaupt noch einen Wert hat, das ist ein großes Fragezeichen. Und wenn man mit diesem ganz extremen Anspruch oder dieser Einstellung herangeht, dann mache ich mir schon Sorgen um den Gewerbeimmobilienmarkt in Deutschland. Ich glaube, im Einzelhandelsbereich haben wir eine ähnliche Phase vor ein paar Jahren gehabt. Und auch da war es eigentlich...
Meinst du so Einkaufszentren?
Einkaufszentren. Mm. Ne? Einkaufszentren waren auch irgendwo, ich sag mal, langweilig geworden als Produkt, vorher von Investoren doch geliebt. Warum? Weil man hatte irgendwie Mieter, die man kannte, das waren irgendwie große Namen, H&M und so weiter.
Lange Verträge.
Man hatte eine gewisse Stabilität drin. Aber mit dem Aufkommen des E-Commerce hat sich das ja komplett gewandelt. Und es gibt viele Einzelhandelsthemen, die haben Investoren lange einfach gemieden oder sind beim Preis einfach deutlich runtergegangen. So quasi auf das Minimum, nämlich, okay, also solange der Mieter da ist und zahlt, super, aber was der Wert danach ist, mal schauen. Ja.
Also es gibt ja Neubau, ESG-konform. Sie haben jetzt von Bestandsimmobilien gesprochen. Wir haben noch Projektentwicklung. Die gehen auch alle 30% runter. Wie?
Also ich glaube, bei Projektentwicklungen, da kommt es immer darauf an, in welchem Zustand ist die Projektentwicklung gerade. Ja, der Abschlag ist umso geringer, je näher man an der Fertigstellung ist. Hat man allerdings ein Grundstück, möglicherweise sogar noch ohne Baurecht, dann ist man sehr weit entfernt von den Preisen, die in der Vergangenheit gezahlt worden sind. Also da sprechen wir also teilweise von Abschlägen, die sich zwischen -50% und -80% aufzeigen. Mhm. Das ist einfach die Euphorie, die es damals gab und halt auch, ich sag mal, dieses Standardkonzept, ich baue da jetzt Wohnen drauf, dann verkaufe ich die Wohnung. Der Bedarf ist ja weiterhin da. Ja, das ist ja nicht so, dass die Leute auf einmal weg sind und nicht mehr irgendwo wohnen können. Die Frage ist, können sie sich's noch leisten? Und in der 0% Zinsphase, da waren Zinsen halt nicht hoch, da konnte man sich halt sehr viel leisten. Und jetzt, wenn ein Käufer abwägt, wie viel Zinsen müsste ich denn zahlen versus wie viel Miete müsste ich zahlen? Der sagt, na gut, dann miete ich lieber oder miete lieber weiter, bevor ich hier zu einem zu teuren Preis einkaufe.
Aber trotzdem hat ja auch das irgendjemand mal finanziert. Also was macht das denn zum Beispiel mit den Banken, wenn sie mal ein Stück nach vorn schauen?
Also ich glaube, gerade im Projektentwicklungsbereich
hat man die Lernkurve hinter sich. Ja. Also ich selber war schockiert von der Expo Ende 23. Das war nach der Signa-Insolvenz. Da hätte man ja eigentlich denken müssen, okay, alle sind in Panik.
Nee, da waren man alle noch sagen, total fröhlich.
Ja, also ich will nicht sagen fröhlich. Also gerade die Projektentwickler, die merkten schon, okay, es weht ein rauer Wind vom Markt. Und vor Signa gab es ja schon auch im Sommer eine Welle an Insolvenzen im Projektentwicklerbereich. Aber ich glaube, auf der Bankenseite war man ganz ruhig, weil man der Meinung war, naja, wir haben ja ganz konservativ beliehen. Ja, wir haben ja gerade mal nur 50% des Kaufpreises beliehen. Das sollte doch kein Problem sein, dass wir das wieder reinbekommen. Und das meine ich mit der Lernkurve. Also ich glaube, die Erkenntnis kam danach. Es gab eine Phase von bankeninduzierten Insolvenzen, Zwangsversteigerungsverfahren, die gestartet worden sind. Und da hat man gesehen, dass mit dem klassischen Instrumentarium, das einem als Bank so zur Verfügung steht, ne, also Insolvenzantrag oder Zwangsversteigerung einleiten, man nicht wirklich zum Ergebnis kommt. Also zumindest zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis, was einen hohen Rückfluss betrifft. Und wenn ich mir das Jahr 2024 anschaue, das haben wir wirklich gespürt, ist so Q2, Q3 war eine Phase, wo keiner mehr schnell und unüberlegt gehandelt hat, sondern sich alle zurückgenommen haben und gesagt haben, es lasst uns erstmal die neue Situation wirklich verstehen. So, und wenn wir die dann verstanden haben, dann können wir immer noch entscheiden, was wir machen sollen. Aber wir werden jetzt keine Maßnahmen ergreifen oder Aktionen starten, möglicherweise auf einem veralteten Wissensstand oder einer veralteten Wahrnehmung der Marktlage. Ja.
Und führt das dann aber nicht wiederum in den Stillstand?
Ja, absolut. Also wir hatten dann auf einmal Q2, Q3 Stillstand und dann Richtung Ende des Jahres 2024. Aber eigentlich dann eine sehr positive Entwicklung, weil alle sind wieder zusammengekommen, haben sich gesagt, okay, gut, also die neue große Erkenntnis ist, ich als Bank muss möglicherweise sogar abschreiben. Ja, also die meisten Mezzaninfonds sind sehr schnell zur Erkenntnis gekommen, wir müssen deutlich abschreiben. Und das Eigenkapital, gut, die wussten schon längst, wir sind längst aus dem Geld, ne? Also, aber trotzdem sind ja alle Parteien noch voneinander abhängig, ne? Es ist auch im Interesse der Bank, dass ein solches Projekt fertiggestellt wird. So. Und da müssen sich halt alle Parteien wieder hinsetzen und müssen sagen, klar haben wir Verträge abgeschlossen. Und das heißt auch nicht, dass die ungültig sind. Aber die bringen einem heute in der Form nichts. Also wenn die Mezzanin sagt, ja, aber ich wollte 20% Zinsen, sitzen alle anderen da und sagen, da sind keine 20% Zinsen mehr, die von irgendwem gezahlt werden könnten. Wir müssen jetzt einfach schauen, wie wir die Situation lösen. Und so absurd es klingt, bedeutet die Lösung oft, dass man dem Projektentwickler, der möglicherweise aus Finanzierersicht den Schaden angerichtet hat und der Letzte sein sollte, der jetzt noch Geld bekommt, wenn man möchte, dass er sein Projekt fertigstellt und baut, dann muss man dem zumindest, ich sag mal, Kosten erstatten. Ansonsten passiert da einfach nichts. Und ich glaube, dieses Verbarrikadieren hinter, nein, ich mache jetzt nichts mehr und ich will jetzt mein Geld zurückhaben und ich sehe schon gar nicht ein, dass hier irgendjemand anders Geld bekommen soll, diese Mentalität hat sich verändert. Ja? Und das ist auch gut so, weil ansonsten hätten wir einfach weiter in den Stillstand, sowohl auf den Baustellen als auch an der Kapitalstruktur. Und dann kann man sich in 2 Jahren treffen und die Situation hat sich nicht verändert. Ne?
Ja, okay. Professor Dr. Felix Schindler von HIH Invest hat 2024 vorgerechnet, was ich wirklich unfassbare Zahlen fand. Der hat sich den kompletten deutschen gewerblichen Investmentmarkt angeguckt und hat eine Refinanzierungslücke von 2024, also wir sind mittendrin bis 2028, auf 20 Milliarden Euro festgesetzt. Höhepunkt 2026. Das betrifft natürlich auch wieder ganz stark Büro- und Einzelhandel. Wie schauen Sie auf solche Zahlen? Wie schätzen Sie das ein?
Ich glaube, die Zahl ist viel zu niedrig. Ich glaube, die Zahl ist viel zu niedrig und ich komme wieder zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Also jetzt mal rein in der Theorie ist in den Jahren, und sagen wir mal 2022 war der Peak und danach wurde es auch schon schwieriger von der Finanzierung. Aber wenn wir jetzt mal sagen, es gibt 5-Jahres-Finanzierung, dann sind in den Jahren 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022 Immobilien zu teuer eingekauft worden. Und die sehen wir jetzt langsam auch wieder auf den Markt kommen, weil einfach die Finanzierungen auslaufen und nicht jede Bank einfach sich Scheuklappen aufsetzt und sagt, wir verlängern jetzt mal die Finanzierung, sondern teilweise auch Druck ausübt und sagt, vielleicht müsste man die Objekte jetzt mal veräußern oder refinanzieren. Beim Refinanzieren sind wir bei besagter Finanzierungslücke. Und es ist ja ganz normal, also wenn die Werte runtergekommen sind und die Bank, die damals gesagt hat, ich finanziere 65% und heute sagt, ich finanziere 65%, dann fehlt da was. So, und wo kann denn das herkommen? Neues Eigenkapital? Vielleicht. Das kommt auf den Investor an. Manche Fondsstrukturen sind so aufgesetzt, dass da gar nicht neues Eigenkapital abgerufen werden kann. Neue Player? Darauf wird es hinauslaufen. Die Frage ist, also das ist ja so teuer eingekauft worden, wie sollen denn diese höheren Zinsen möglicherweise dann gezahlt werden von neuen Playern, die reinkommen? Und auch die neue Bank, die reinkommt, die wird ja auch nicht zu 1,2% finanzieren, sondern mittlerweile auch irgendwo so bei 3,5 aufwärts. Ich persönlich glaube, die Finanzierungslücke ist noch größer. Es gibt eine ganz tolle Studie von CBRE, die ich gerne hinzunehme, weil die versucht einfach nur glasklar zu sagen, naja, da ist teuer eingekauft worden, jetzt sind Werte runtergegangen, es ergibt sich eine Lücke. Das ist eigentlich so ein Dreisatz, den man bilden kann. Und die sprechen für den Zeitraum bis 2027 sogar von über 70 Milliarden Lücke. Nur für den deutschen Markt.
Das sind ja dann nochmal 50 mehr.
Das wären nochmal 50 mehr, ja. Also und das ist, was ich am Anfang gesagt habe, es gibt ganz kleine Zahlen, die sehen nicht besorgniserregend aus. Aber wenn man sich anschaut, wo kommt denn eigentlich der Markt her? Und was kann es da für Probleme geben, wenn nichts passiert? Also das muss man dazu sagen. Ne? Also auch die Studie von CBRE ist vom letzten Jahr. Seitdem gab es ja auch nochmal 2 Zinssenkungsschritte. Aber ich glaube, es muss allen klar sein, wir können jetzt hier nicht aus der Krise rauskommen, indem wir darauf hoffen, dass die Zinsen runterkommen. Ja, sondern
das wäre ja jetzt auch nicht die Komplettlösung, oder? Wenn die Zinsen ein bisschen runtergehen.
Also ein bisschen runter sowieso nicht. Ja. Und gehen sie nochmal auf null runter, man weiß es nicht. So. Aber darauf kann man ja jetzt auch kein Businessmodell aufbauen oder zumindest eine Restrukturierungsstrategie, dass man sagt, naja, ich warte jetzt einfach mal 4 Jahre ab und vielleicht ist der Zins ja dann wieder bei 0%, dann habe ich kein Problem. Ich glaube, es ist ganz interessant, wenn man sich die internationalen Märkte anschaut. Ich war letztes Jahr zu Ostern war ich in den USA und haben die Probleme im Büroimmobilienmarkt? Absolut. Genau dieselben wie wir. Ältere Bürogebäude, das ist einfach nicht mehr der Standard, ein Mix aus Homeoffice und ESG-Anforderungen. Aber dadurch, dass sie nicht diese langfristigen Finanzierungen haben, ziehen die Krise auch nicht wie Kaugummi in die Länge, sondern die Krise war da. Da hat quasi über Nacht haben die Eigentümer festgestellt, ja, ich bin aus dem Geld und um ehrlich zu sein, ich glaube auch nicht, dass ich wieder ins Geld komme. Ich gebe die Schlüssel bei der Bank ab. Und das war ein Prozess, da würde ich sagen, also der hat vielleicht 6 Monate gedauert. Und das Interessante ist, sind diese problembehafteten Objekte weg? Nein, die sind natürlich immer noch da. Muss sich da jemand drum kümmern? Ja. Aber ich würde fast sagen, diese Gewerbeimmobilienkrise in den Köpfen, sind die Amerikaner, da haben die sich schon hinter sich gebracht. Weil die sind hingegangen, haben abgeschrieben und haben gesagt, so, das ist jetzt das neue Marktniveau, the show must go on, ja. Und jetzt müssen wir einfach auf dem neuen Marktniveau einkaufen, verkaufen, so wie wir es vorher gemacht haben. Ist da viel Geld verloren worden? Absolut, ja. Aber ich glaube, der große Unterschied ist, und man kann die USA nehmen, man kann auch nach London blicken, man kann auch in La Défense, die Bürostadt in Paris, blicken. Die anderen Märkte gucken nach vorne. Und wir in Deutschland gucken ganz gerne auch mal nach hinten und erinnern uns dran, auch wie schön das doch war im Jahr 2022. Vielleicht kommen wir da ja wieder hin. Es war doch so einfach alles. Wir haben alle irgendwie Geld gemacht und das war irgendwie so eine never-ending, wunderschöne Story. Aber ich glaube, dieses Prinzip Hoffnung wird einfach nicht funktionieren. Man braucht einen klaren Blick nach vorne. Man muss verstehen, was denn jetzt die Probleme und die Herausforderungen sind. Und da muss man sich drum kümmern.
Das haben Sie sehr schön gesagt, gebe Ihnen vollkommen recht. Insel der Glückseligkeit in der Vergangenheit, da wird sich gern umgedreht. Sind ja aber trotzdem riesen Herausforderungen. Jetzt gucken wir auch mal zum Beispiel, in Fonds liegen ja nun auch ganz viele, ich sage jetzt mal alte Bürohäuser. Die Fonds müssen ja auch gucken, was dann passiert. Oft sind die ja jetzt nicht so gut kapitalbestückt. Das heißt, die müssten ja dann auch verkaufen. Sie haben vorhin gesagt, braucht wahrscheinlich ausländisches Geld. Wo sollte das denn herkommen? Also auch wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass jetzt Eigentümer Abschreibungen hinnehmen, wo hier sich ja jetzt in Deutschland alle ein bisschen schwer tun. Wo kommt denn das Geld her aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube, das internationale Geld war schon immer hoch interessiert am deutschen Markt. Wie gesagt, also da wurde schon immer so eine Art Safe Haven wahrgenommen. Es gab einfach nur eine Phase, wo die Renditen, die man erwirtschaften konnte, so niedrig waren. Und damit meine ich nicht, dass niemand Geld verdient hat im deutschen Markt, weil die Preise sind ja immer weiter gestiegen. Aber als Ausländer hat man sich das angeschaut und hat gesagt, die Preise können gar nicht noch höher gehen, das ist ja fast unmöglich. So, und dann, ich trete doch hier nicht an, um eine 4% Rendite zu machen. Auf der anderen Seite gab es deutsche Investoren, die haben gesagt, naja, wenn das Geld auf dem Konto liegt, da verliere ich ja sogar Geld, 4%. Das ist ja das Beste, was ich seit 12 Monaten gehört habe. Das ist der große Unterschied. Und wenn wir uns den deutschen Immobilienmarkt anschauen, der ist sehr, sehr deutsch gewesen, auch die letzten Jahre. Die Investoren waren Deutsche, die Banken waren fast ausnahmslos deutsche Banken. Selbst hinter den Mezzaninfonds steckten deutsche Investoren. Und damit war das so ein Close-Shop-Thema gewesen. Nur die Deutschen kamen mit diesen sehr niedrigen Renditen klar. Die Ausländer haben sich im Grunde zurückgezogen, beziehungsweise einfach gesagt, ich investiere in meinen Heimatmarkt, da kann ich wenigstens 7-8% verdienen. Das ist eigentlich so die Rendite, die ich mir vorstelle, im Vergleich zu 3-4% in Deutschland. Das ausländische Kapital ist da, die würden auch sehr gerne investieren, und zwar also hunderte von Millionen. Aber deren Renditeanforderungen sind immer noch hoch und der Markt ist da noch nicht angekommen. So, haben wir da eine Lücke, jetzt muss man schauen. Ich bin mittlerweile angekommen an der These, dass wenn die ausländischen Investoren hier investieren wollen, dann müssen sie mal anfangen, weil wir haben am Anfang drüber gesprochen, also so diese Bodenbildung, die haben wir jetzt erreicht. Also viel günstiger wird es nicht mehr. Also entweder man hat jetzt Zutrauen zum Markt und auch an eine zukünftige Erholung, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Einsteigen oder nicht. Und dann kann es auch gut sein, dass man es einfach verpasst.
Okay. Wie gucken Sie aufs Jahr 2025, vielleicht das noch als Abschluss. Sie haben mir jetzt schon ein klares Statement gegeben, in der Hoffnung, dass uns ein paar Investoren zuhören.
Ich bin eigentlich ganz zuversichtlich für 2025. Und da soll man jetzt nicht hineininterpretieren, dass Werte wieder nach oben gehen. Aber ich gehe fest davon aus, dass wir wieder mehr Transaktionsvolumina sehen werden. Und meine Zuversicht kommt eigentlich daher, dass sich die Leute wieder intensiver mit den Themen befassen. Ja, also viel zu lange ging es darum, wir kaufen was und dann haben wir es vielleicht 12-24 Monate und dann ist der Preis gestiegen und dann verkaufen wir es wieder. Und haben wir wirklich dazwischen dran gearbeitet? Eigentlich nein. Und es ist jetzt eigentlich wieder eine Rückkehr zu den alten Tugenden, ja, dass man sich mit Immobilien auch wirklich beschäftigt und auch wirklich dran arbeitet und nicht einfach hofft, dass sie in 24 Monaten mehr wert sind. Und ich glaube, das ist in der ganzen Branche durchgesickert, dass man jetzt mal wieder dran arbeiten muss an den Immobilien. Und wenn das erstmal von allen erkannt ist, also so nach dem Motto, ne, Problem erkannt, Problem gebannt, da habe ich doch eine gewisse Zuversicht, ja, dass man jegliche Herausforderung, die im Markt kommt, auch meistern kann.
Das ist ein schönes Schlusswort, weil ein bisschen Optimismus müssen wir uns ja behalten.
Ja, doch, das wäre ja. Das wäre viel zu traurig, wenn sich alle nur hinsetzen würde und die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Nein, es geht jetzt wirklich darum, einfach die aktuelle Situation zu verstehen, nach vorne zu blicken, möglicherweise auch zu verstehen, was sind denn die Risiken und Herausforderungen, die da kommen. Und jetzt rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen. Ja, also viel zu sehr sehe ich da immer noch so eine abwartende Haltung im Sinne von, naja, vielleicht geht's ja gut. Und erst wenn das Kind wirklich in den Brunnen gefallen ist, dann werden alle aktiv, aber also ganz hektisch aktiv. Nur dann ist es meistens schon zu spät.
Aber das wäre ja auch ein Learning sozusagen aus den letzten Monaten, die wir hatten, dass man halt rechtzeitig sich auch um seine Refinanzierung kümmern muss, weil das war ja letztes Jahr immer so ein bisschen ein Thema. Wie Sie gerade gesagt haben, abwarten, wird schon irgendwie alles gut gehen und die Bank wird dann schon sagen, machen wir.
Absolut, das ist, ich sag mal, der Rat an alle, frühzeitig kümmern, ja, das wird der Schlüssel zum Erfolg sein.
Gut, dann haben wir jetzt auch noch einen Tipp gegeben. Herr Dütten, vielen Dank für das Gespräch.
Frau Wagner, es hat mich sehr gefreut.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.